Er ist gut zu uns. Er gibt uns Kraft, er schenkt uns Wachstum in unserem Herzen, preis dem Herrn. Er schenkt uns Wachstum in unserem Leben, ich nehme kurz einen Schluck. Und seine Liebe ist mehr als genug. Preis dem Herrn. Ah, Amen. Weißt du, ich bin so richtig in der Gegenwart des Herrn, du vielleicht auch. Aber das ist gut, weil in der Gegenwart des Herrn ist es gut, das Wort zu öffnen. Ist es gut, das Wort zu lesen? Ist es gut, dem Heiligen Geist zu vertrauen, dass er uns zeigt, was er für uns hat? Und es ist genau der richtige Moment, im Wort einzusteigen. Und deswegen machen wir das heute einfach unverzüglich und wir steigen direkt ins Wort ein. Danke, Heiliger Geist, dass du uns lehrst, dass du die Ohren unseres Herzens sozusagen öffnest, dass wir ganz neu heute von dir empfangen dürfen. Und dass du uns zeigst, was du für uns hast. Danke für die guten Dinge, die du wirkst in unserem Leben. Danke für die guten Dinge, die du wirkst in unseren Familien. Danke für die guten Dinge, die du wirkst in dieser Gemeinde. Danke für deine Gnade, die du uns täglich neu gibst. Dass deine Güte und deine Barmherzigkeit, wie es schon in den Psalmen heißt, neu sind, jeden Morgen. Dass wir sie jeden Morgen neu empfangen dürfen. Danke für deine Liebe, Herr. Und danke, dass du uns weiterleitest und dass du uns die richtigen Schritte zeigst. In deinem Namen. Amen. Wir reden über das Thema geistliche Intelligenz, wie du weißt. Und das hat die Nadine aus unserer Gemeinde vom Herrn empfangen und hat das kurz zusammengefasst. Und wir haben das jetzt ein bisschen, weißt du, uns leiten lassen mit viel Gebet und den Herrn zu bitten, uns zu zeigen, was ist da wichtig, was möchtest du uns zeigen als einzelne Person, was möchtest du uns zeigen als Gemeinde, wo leitest du uns hin? Und ich werde ganz kurz zusammenfassen, wenn du heute zum ersten Mal zu diesem Thema was hörst, was wir bis jetzt aber ganz kurz besprochen haben, worum es ungefähr geht in dem Ganzen. Ich habe eingangs ein paar Sachen besprochen. Ich habe erwähnt, es ist gut, dass der Herr weiß, in welcher Zeit wir leben, ja, mit welchen Dingen wir zu tun haben in unserem Alltagsleben. Und es ist wie eine Analogie. Wir haben diese Geräte mit uns, bei uns, wo jetzt übrigens so viele Guten Morgen sagen. Guten Morgen, schön, dass ihr alle Hallo sagt. Moment, da hat jemand ein Bild mit Grünem geschickt. Ich glaube, da schaut uns jemand im Freien, im Grünen zu. Ja, genau, Sonnenblumen und so weiter. Super cool. Aber wir haben diese Technik. Und wir haben in dieser Technik, die wir so rumtragen, etwas, das heißt künstliche Intelligenz. Ja? Und du kannst hier ins Handy reinreden, die meisten von uns kennen das. Und du kannst irgendwelche Fragen stellen, wie wird das Wetter morgen? Du kannst sogar dumme Sachen fragen, ja? wann ist mein Geburtstag und solche Sachen. Ja? Und das, wer ist meine Frau? Ja? Und die Leute, wenn du das irgendwann eingegeben hast, irgendwo, ja, dann weiß das Handy das sogar, weil für mich ist es voll praktisch. Das ist die einzige Funktion, ich sage immer, ich gebrauche das sehr selten, aber eigentlich, wo ich es gebrauche, ist im Auto. Ja? Da sage ich meinem Handy, ruf meine liebe Frau an. Und das Handy macht das wirklich. Ja? Das ist super praktisch, weil du nicht während dem Autofahren irgendwie rumdrücken musst. Aber der Punkt ist der, und was ich auch immer wieder erwähne, Die Technik, damit das funktioniert, dieses Ding kann eigentlich nicht so viel, das braucht die Verbindung dorthin. Ja? Das braucht diese Verbindung zu diesen ganzen Computern, zum ganzen Rechenzentrum und so weiter. Weil wenn das nicht verbunden ist, dann geht das Ganze nicht. Und der Punkt in dem ist, wir brauchen diese Verbindung zum Herrn, um von ihm zu empfangen. Die gute Nachricht ist, diese Verbindung haben wir. Wir sind heute wie die moderne Technik, die immer eigentlich hin verbunden ist. Manchmal gibt es da Probleme, manchmal gibt es da Schwierigkeiten mit der Technik. Aber in unserem Herzen sind wir immer mit dem Herrn verbunden. Und das ist deswegen so, weil er in mir lebt. Meine Niere und meine Leber, die leben in mir. Leber lebt. Meine Niere lebt in mir und ich bin immer mit der verbunden. Die trage ich mit mir rum. Die vergesse ich nicht manchmal irgendwo. Oder es gibt keine, weißt du, Unterbrechung dieser Verbindung, weil die lebt in mir. Die Bibel sagt uns, dass Gott in uns lebt, dass Jesus in mir lebt durch seinen Heiligen Geist. Und weil er in mir lebt, gibt es da auch keine Verbindung dieser Unterbrechung. Die Frage ist nur, nehme ich davon Gebrauch? Die Frage ist nur, verwende ich, wenn du so möchtest, diese Funktion, verwende ich diese Beziehung, erinnere ich mich daran, der, der größer ist, der mich liebt, der alles weiß, der lebt in mir. Und der gibt mir Weisheit und der gibt mir Kraft. Nehme ich das in Anspruch? Gott möchte uns geistliche Intelligenz schenken durch diese Verbindung mit ihm. Aber ich möchte immer wieder betonen, weißt du, hab nicht dieses Bild von, oh Gott ist weit weg. Er sitzt irgendwie im Himmel, er kennt mein Leben nicht, er ist so ferne. Manchmal gefühlt in unseren Emotionen fühlen wir uns so. Aber dann ist es wichtig, dass wir uns an die Wahrheit des Wortes erinnern. Ich sage immer, du weißt es, was sagt die Schrift? Was sagt das Wort? Und die Wahrheit des Wortes zeigt mir, er lebt in mir und er ist nie weit weg. Er ist immer in mir und er ist immer bei mir. Preis dem Herrn. Geht's? Ist euch kalt? Versucht ihr euch zu entscheiden, wer jetzt den Pullover bekommt oder so? Okay, naja, gut. Meine Kinder haben da ein Hin und Her hinten, was die, nach ein paar Minuten sagst du dann irgendwann was, weil, ja, wie dem auch sei. Weißt du, ja. Es ist übrigens, ich finde es heute gerade richtig hier, oder? Ich weiß nicht, ja, irgendwie so, nicht heiß, nicht kalt, preis dem Herrn. Ja, ein Wunder ist geschehen, es ist gerade richtig. Und wir, eben, Gott möchte uns geistige Intelligenz schenken und in diesem Bereich haben wir ein paar Themen, ein paar Sachen, die der Herr betonen möchte. Und das sage ich auch immer wieder für unser Leben als Personen. Ja? Jetzt nicht nur, was wir in der Gemeinde machen, sondern wie unser Leben ausschaut. Ja? Praise war das Erste. Die sind alle vom Wort her in Englisch, aber mit der Übersetzung dabei, weil alle mit P anfangen, zufälligerweise. Aber in diesen Bereichen möchte der Herr uns stärken. In diesen Bereichen möchte er, dass wir ihn erleben in unserem Leben. Lobpreis und Anbetung, darüber haben wir uns unterhalten. Und das ist nicht nur ein Thema für die Gemeinde. Und das hat nicht nur mit Singen zu tun. Den Herrn zu ehren, ihn anzubeten, ihm diesen Platz zu geben, der ihm gebührt als unser Herr, das geschieht in unserem Alltagsleben. Noch viel mehr, würde ich fast sagen, wie in der Gemeinde. In der Gemeinde werden wir hoffentlich, dafür ist er ja da, das versuchen wir wenigstens, vielleicht ein bisschen mitgerissen, vielleicht ein bisschen mitgezogen. Ja? Da sind wir beieinander, da ehren wir den Herrn, da preisen wir ihn. Ich sage manchmal Sachen, übrigens war lustig, ist mir selber lustig aufgefallen. Ich sage manchmal in der Gemeinde, und ich erzähle die Geschichte, wie ich jung war und wie ich mir schwer getan habe, die Hände zu heben. Und ich sage euch immer, ich habe Verständnis und was weiß ich. Aber das Lustige ist, wenn du dir den Livestream anschaust und Leute da sind, siehst du immer Hände, weißt du, irgendwie in der Kamera, beim Lobpreis, weil die Leute wirklich die Hände heben. Ja? Weil irgendwie in der Gemeinde, weißt du, ist es auch, wir machen das und wir werden vielleicht, wenn wir da nicht so stark sind in diesem Bereich unseres Lebens, werden vielleicht ein bisschen mitgezogen, wir machen ein bisschen mit, das ist auch okay. Wir singen mit, ja, wir klatschen mit, wir stehen miteinander auf, wir machen Sachen gemeinsam. Ja, und das ist auch okay. Was wollte ich damit sagen? Aber auch in unserem Leben, weißt du, können wir davon profitieren, sollen wir davon profitieren. In der Gemeinde werden wir vielleicht machen ein bisschen mitgezogen, das ist auch gut, weil da lernen wir, da machen wir Schritte. Aber umso wichtiger ist es in unserem Alltagsleben, den Herrn zu ehren. Ja? Ihn zu ehren, ihn zu preisen, auch Zeiten für mich zu haben persönlich, Zeiten des Lobpreises, auch Zeiten zu haben oder Entscheidungen zu treffen, wo ich ihn ehre, wo ich ihn anbete. Und das war unser Thema letzte Woche. Unser heutiges Thema wird sein Gebet. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Du weißt, wie das ist. Gebet, Austausch mit dem Herrn, Sprechen mit dem Herrn. Dann haben wir noch ein paar Sachen, die recht interessant werden, zu denen wir kommen. Prophecy, also prophetisches Reden. Wir denken immer, es hat zwangsweise mit der Zukunft zu tun, hat es aber nicht, ja. Kann, muss aber nicht, sondern sprechen aus dem Herzen heraus, das, was Gott uns zeigt. Dass wir uns noch betrachtet, Power, Gottes Kraft, die wir erleben wollen. Amen. Amen zu Hause. Amen. Gottes Kraft wollen wir erleben. Und die ist wichtig für uns. Und Preaching, Verkündigung, nicht nur für den Pastor, sondern verkündigen. Weißt du, ich kann den Herrn verkündigen mit meinem Leben, mit meinem Tun, mit meinen Taten, mit meinen Entscheidungen, auch mit meinen Worten. Ja? Und Verkündigung ist für uns alle. Und du weißt vielleicht, die Bibel sagt, der Glaube kommt aus der Verkündigung des Wortes. Und wenn wir Gottes Wort verkündigen mit unserem Leben, mit unseren Taten, mit unseren Worten, wir selbst, dann steigt auch unser eigener Glaube und wächst und ehrt den Herrn, preist den Mann. Aber zu dem kommen wir noch alle. Alles. Heute, oder letztes Mal war Lobpreis und Anbetung, die letzten zweimal genau genommen. Ich habe versucht, das, ach du meine Güte, weißt du was, das ist die falsche PowerPoint, aber wurscht. Schauen wir, ob das drauf ist, was ich brauche. Nein, ist nicht. Jetzt musst du schauen auf in der iCloud Keynote ist die neue Version. Ist meine Schuld. Ich habe es vorhin vergessen, vor dem Gottesdienst das Richtige zu öffnen. Die Audrey hat geöffnet, was sie wusste. Das ist nicht ihre Schuld. Ich habe es vergessen. Aber wenn du schaust auf iCloud, da gibt es eine, die heißt geistliche Intelligenz. Und das ist die neue Version, ja. Die kannst du einfach aufmachen. Das Erste, was ich sagen wollte, ist sowieso nicht auf das Slide, also passt die, ich kann einfach weiterreden. Gebet grundsätzlich ist Kommunikation mit Gott. Ja? Und Kommunikation, jetzt in diesem Moment, die Kommunikation, die wir hier haben, ist relativ, weißt du, in eine Richtung. Ja? Ich halte hier einen Monolog, ja, und dann sage ich manchmal Amen, und dann sagen die Leute Amen, dann wird es ein bisschen zum Dialog vielleicht, ein bisschen. Ja? Aber eigentlich mehr Monolog. Genau, danke Schatzi, super, das ist die richtige Version. Gebet ist Kommunikation, nicht nur Monolog, sondern Dialog mit dem Herrn. Ja? Ich rede mit ihm, ich höre von ihm, ich tausche mich mit ihm aus. Aus irgendeinem Grund hat der Herr mich inspiriert, nachzuschauen, wo Gebet das erste Mal erwähnt wird in der Bibel. Und das findest du schon im 1. Mose, 1. Mose Kapitel 4 und dort Vers 26, da steht, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Ja, also schon im 4. Kapitel der Bibel. Wir können uns das ungefähr betrachten. Ich glaube, in diesem 4. Kapitel ist dann die Geschichte, wo Kain seinen Bruder ermordet und wo dann die Konsequenzen des Ganzen und wie auch immer, was dann dabei rauskommt. Und dann kommt noch ein Bruder auf die Welt, ja, der heißt Seth. Ich weiß nicht, ob man ihn zusammenbauen müsste, so wie ein Ikea-Ding, weil er ein Seth ist. Keine Ahnung, das war jetzt ein sehr lahmer Witz, wie auch immer. Aber jedenfalls am Ende dieser ganzen Geschichte, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Da lebte sozusagen die erste Generation Menschen auf der Erde, die auf der Erde geboren wurden. Und damals schon hat man begonnen, den Namen des Herrn anzurufen. Gebet, Kommunikation mit ihm. Ja? Auch interessant, der Name des Herrn, oder? Ja, wenn ich ihn als Herr bezeichne, wenn ich ihn als Gott bezeichne, den Namen des Herrn, wenn ich darüber rede, wie gut er ist, wie wunderbar er ist, aber im Gebet mich austausche. Der Punkt des Ganzen ist nur der, Gebet gibt es vom Anfang an. Ja? Gebet gibt es vom Anfang an, es zieht sich durch die ganze Geschichte der Menschheit durch, durch die ganze Bibel durch, durch unser ganzes Leben durch. Gebet, Austausch mit dem Herrn. Johannes 15, wenn du irgendwas über Gebet wissen möchtest, heute als Christ, in dieser Zeit, in diesem Leben, dann merk dir diesen einen Vers. Dann können wir schon aufhören und nach Hause gehen. Aber ich glaube, das ist wirklich einer der springende Punkte für mich in Bezug auf Gebet. Johannes 15, Vers 7, dies sind die Worte Jesu. Wenn sich irgendwer auskennt bei Gebet, würde ich sagen Jesus. Von Jesus wird uns berichtet, die Jünger kamen zu ihm und sagten, Herr, lehre uns beten. Jetzt, warum haben sie das gemacht? Das haben sie höchstwahrscheinlich deswegen gemacht, weil sie gesehen haben, Jesus betet und es passiert was. Es geschieht was, seine Gebete wurden beantwortet. Das war nicht irgendwie ein oder sagen wir es mal so, da war Kraft, da war Power, da war Gegenwart Gottes. Weißt du, das war nicht irgendwie eine trockene, religiöse, das muss ich jetzt machen Sache, sondern das war vom Herzen. Und das war so nah und so natürlich und so normal und so gesegnet und so mit Kraft. Und die Jünger haben das beobachtet und gesagt, Herr, lehre uns beten, wir möchten auch so beten. Wir möchten nicht diese Ferne haben zu Gott, wir möchten diese Nähe haben, so wie du sie hast. Und dies sind die Worte Jesus, der sich bei Gebet, wie gesagt, auskennt. Und er sagt hier, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, das Wort für bleiben ist wohnen, Wohnung nehmen, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Das ist doch eine Verheißung, oder? Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Aber zu diesem, ihr werdet bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen, gibt es hier ein Wenn, siehst du das? Ein Wenn dann, ja? If then, für die Programmierer, ja? Wenn dann, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, in euch leben. Es ist ein Unterschied, ob ich ab und zu wo besuche oder ob ich wo lebe. Ich kann mich erinnern an eine Zeit vor lange her, da haben wir in Wels gewohnt, das ist in Oberösterreich, ja, als Familie. Und da sind wir ab und zu nach Wien gekommen und haben Wien besucht. Jetzt leben wir in Wien, buchstäblich, wir leben in Wien, ja, seit circa 6 Jahren. Und es ist, jeder weiß das, wenn du mal umgesiedelt bist, es ist ein großer Unterschied, irgendwo zu besuchen oder irgendwo zu leben. Ja. Wenn du wo lebst, was ist der Unterschied? Heute ist Wien Teil meines Alltags. Ich wache auf, ich schaue beim Fenster raus, da ist Wien. Bevor ich schlafen gehe, weiß ich, ich bin in Wien. Wenn ich bei der Tür rausgehe, bin ich in Wien. Weißt du, Wien ist Teil meines Alltags. Es ist nicht ab und zu, es ist nicht hin und wieder ein Besuch. Manchmal, wir Christen leben ein Leben, wo wir ab und zu Gottes Wort besuchen. Weißt du, was ich meine? Ab und zu ernähren wir uns ein bisschen von Gottes Wort. Ab und zu sind wir ein bisschen bewusst, was Gottes Wort ist. Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt, ihr in mir wohnt und meine Worte in euch bleiben. Und dass wir in Christus sind, ist etwas, was Gott uns geschenkt hat, ja? Dass wir in ihm sind, das geschieht durch die neue Geburt. Da ist er in uns und wir in ihm und wir sind eins. Er ist das Haupt, wir sind der Leib, wir sind in ihm, das sind wir. Aber er sagt, wenn meine Worte in euch bleiben, wenn meine Worte in euch Wohnung nehmen, soll heißen, wenn Gottes Wort Teil meines Alltags ist. Ist das Wort Gottes Teil meines Alltags? Kann ich es mehr und mehr zum Teil meines Alltags machen? Und wenn das Wort Gottes Teil meines Alltags ist, dann was geschieht dann? So werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Naja, warum ist das einfach so? Das ist ja wie ein Blankoscheck, oder? Was ihr wollt, wird euch geschehen. Aber ich sage dir was, wenn Gottes Wort in mir wohnt, wenn es wirklich lebt in mir, wenn es da ist in mir, dann werde ich die Dinge wollen, die Gott für mich will. Ja? Weil sein Wort in mir lebendig ist und weil sein Wort mir Weisheit gibt und weil durch sein Wort in meinem Leben ich auch die richtigen Dinge möchte, die Gott von mir möchte. Was ist der Punkt des Ganzen? Wenn du irgendwas über Gebet wissen möchtest, wenn du dir irgendeine Sache über Gebet merken möchtest, wenn du einen, weißt du, Fortschritt machen möchtest im Gebet und in Bezug auf beantwortete Gebete, dann sage ich dir kurz gefasst das Wichtigste, wenn Gottes Wort in mir lebt, wenn Gottes Wort in dir lebt, wenn es Teil meines Alltags ist. Die Bibel spricht schon im Alten Testament viel über das Meditieren, ja, über Gottes Wort. Nun, Meditieren für uns Christen klingt immer so wie, na, das machen andere Religionen, bitte, sowas machen wir nicht. Ja. Und so wie wir uns Meditieren unter Anführungszeichen vorstellen, ist das auch so. Ja. Das machen wir nicht. Wir machen nicht irgendwelche in uns selbst, ja, positive, mentale, irgendwas, keine Ahnung. Oder sagen wir mal so, das ist ein ganz anderes Thema, ja, und hat mit unserem Glauben nichts zu tun. Wir sitzen in keiner gewissen Position, ja. Wir müssen nicht irgendwas anzünden. Wir müssen nicht irgendwas rauchen, ja, Gott sei Dank, dass wir irgendwie meditieren. Wenn die Bibel sagt meditieren, ja, ist es buchstäblich über Gottes Wort nachdenken. Über Gott, über das, was Gott gesagt hat, nachdenken. Weil über irgendwas denke ich nach so den ganzen Tag. Irgendwas ist mir im Sinn, irgendwas ist in unseren Gedanken. Es wird uns Männern nachgesagt, dass wir über nichts denken können, weißt du? Das ist ja der Klassiker, das Ehepaar sitzt da und die Frau sagt, und Schatzi, worüber denkst du gerade? Und der Mann sagt, nix. Ja, weil manchmal denken wir wirklich an nichts, ja, oder an irgendwas, keine Ahnung, an ein Schnitzel, ja, oder was weiß ich, ja, irgendwas, was mit irgendwas zu tun hat, keine Ahnung. Aber wir denken über irgendwas nach, so den Tag. Denken wir über Gottes Wort nach. Meditieren über heißt denken, nachdenken über. Es wird auch in gewissen, weißt du, Schriftstellen, wie das Wort definiert ist, welche Worte da gebraucht werden, wird ein bisschen manchmal der Vergleich gezogen zu einer Kuh, die wiederkäut. Ja, dieses Wort für wiederkäuen, wird manchmal für Meditieren verwendet. Ja, in anderen Worten, ich will jetzt nicht grausig sein, aber die Kuh, die isst das Gras und schluckt das runter in irgendeinen Magen. Die hat, glaube ich, 4. Ich weiß nicht, ich bin kein Biologe, aber mehrere, sagen wir mal so. Will ich mir jetzt nicht festlegen, weil ich kenne mich nicht wirklich aus. Aber ich weiß, die Kuh isst das Gras, ja, und irgendwann kommt das Gras dann wieder rauf und die kaut das nochmal, deswegen Wiederkäuer. Ja, und dann... Meine Tochter schaut mich gerade an, uff, grauslich, ja, hast du recht. Und die kaut das wieder, ja, und dann schluckt es wieder runter, dann irgendwie so im nächsten Magen oder so, irgendwie funktioniert das. Aber man weiß, die Kuh ist ein Wiederkäuer, ja, die das immer wieder hochbringt. Und nicht um grausig zu sein, aber das Wort Gottes kommt ja in unser Herz. Und es ist wichtig, dass wir es wieder mal hochbringen im Sinne von, dass wir es ist hier drin, wir haben es gehört, dass es auch in unseren Gedanken ist. Ja, dass wir uns bewusst daran erinnern, was habe ich gelesen. So wie heute kannst du das hier machen. Ja, Johannes 15,7. Irgendwann später am Tag, das ist deine Hausaufgabe, wenn du so möchtest, kannst du darüber nachdenken, dass die Bibel sagt, wenn sein Wort in deinem Alltagsleben ist, so wirst du bitten, was du willst und es wird dir werden. Ja? Über das kannst du irgendwann heute, in der nächsten Woche, irgendwann, wenn du bei der Arbeit sitzt, kannst du daran, wenn du im Auto sitzt, kannst du dich daran erinnern, hey Moment, was war das nochmal mit Gebet? Ah ja, wenn das Wort Gottes in meinem Alltagsleben ist, so werde ich bitten, was ich möchte. Ja? Wiederkäuen heißt meditieren, drüber nachdenken. Wir denken so oft über alles Mögliche nach, wie Dinge ausgehen werden, wie Dinge ausgehen können. Wir sorgen uns. Die Bibel sagt, wir sollen uns nicht sorgen, sondern unsere Sorgen auf den Herrn werfen, denn er sorgt für uns. Epheser 6 fehlt mir auf der Outline anscheinend, aber wurscht, ich lese es euch vor. Bisschen ein Chaos mit der PowerPoint heute, wurscht. Epheser 6, Vers 18. Und 19, hier steht was ganz Interessantes, ich lese es euch vor. Hier steht, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allen Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Vers 19, und auch für mich, da ist interessant, das ist ein Rufzeichen in der Übersetzung, und auch für mich. Ja, Paulus betont das hier an die Epheser. Damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne. Mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Das Interessante hier ist, dass er beginnt und sagt, mit allem Gebet, buchstäblich mit allen Arten von Gebet. Das ist wie wenn du wo sie Eis verkaufen stehst. Und das ist immer lustig, wenn wir zu viert hingehen und dann der Papa muss immer die Shoppingliste von jedem, weil wenn du dorthin gehst, das sind ja viele, viele Leute. Ja? Und da musst du vorbereitet, also ich will immer vorbereitet sein, dass wir da rumstehen, rumdiskutieren und der arme Italiener steht dort und was ist jetzt da? Ja, gemma. Und dann nehme ich die Shoppingliste von allen, aber also irgendwie, manchmal bist du fast überfordert. Ja. Da gibt es so, alles klingt gut. Ja. Und gerade wenn du zu einem guten Eisgeschäft gehst. Ja. Alles klingt gut, alles ist gut. Was nehmen wir heute? Was nehmen wir heute? Ich weiß nicht, was nehmen wir heute? Und dann Kombination. Ich weiß, das waren wir dort und meine liebe Tochter hatte eine, oder ich weiß nicht, meine Tochter, mein Sohn war es, danke. Der hat eine Kombination von Eis gewählt, ja. Und ich sage dem, die irgendwie sehr exzentrisch war, sagen wir mal so, zwei Sorten, die man normalerweise nie zusammengeben würde, ja. Und ich habe das dem netten Italiener dann gesagt, ja, das und das. Und der schaut mich an, schüttelt nur den Kopf und fängt an. Und ich sage zum Italiener, ich weiß, ja. Mein Sohn möchte, es ist halt so. Aber es war überraschend gut. Ja, manchmal muss man Sachen kombinieren, die gar nicht so schlecht sind. Wie nochmal, was? Pistazie und was? Und Apfel, ja genau, Pistazie und Apfel. Beides grün, aber irgendwie, ja, der hat mir den Kopf geschüttelt. Ja. Und ich habe gesagt, ja, ich weiß. Was war mein Punkt jetzt? Ah ja, wegen dem Eis, da hat man so viele Sorten und man weiß nicht recht, was man... Aber es gibt halt verschiedene Tage, möchte man verschiedenes Eis und so weiter. Mein Punkt im Ganzen ist nur der, es gibt verschiedene Arten von Gebet, die in der Bibel beschrieben werden. Und es ist wahrscheinlich auch wichtig, dass wir irgendwo erkennen oder sehen, wann ist eine Art von Gebet dran, welche Art des Gebets ist passend und so weiter. Und deswegen, damit wir ein bisschen das kennenlernen, werde ich versuchen, ganz kurz ein paar Arten von Gebet, über die die Bibel schreibt und die sie beschreibt, kurz zu erwähnen. Ja? Und dass wir sehen, es gibt schon verschiedene Situationen. Wir hatten interessanterweise gestern Besuch und ein Gespräch genau über dieses Thema, ja? Wo jemand gefragt hat, wie ist es mit dem Bekennen von dem Wort, wann ist das dran, wann ist es dran, dass ich den Herrn bitte, wie auch immer, wie schaut das aus? Ja? Es gibt verschiedene Situationen und deswegen schauen wir uns das an. So, das Gebet des Glaubens, das ist die erste Art von Gebet, die wir heute betrachten. Als erstes vielleicht deswegen, weil wir vor kurzem drüber gesprochen haben, vor kurzem eine Serie drüber hatten. Deswegen ist es ein bisschen Wiederholung und deswegen kann man das ein bisschen schneller durchgehen. Okay. Hier haben wir es, das war nur in der falschen Reihenfolge, da ist es nochmal, mit allen Gebet, also allen Arten von Gebet. Betet zu jeder Zeit, steht da. Jederzeit können wir beten. Jederzeit im Leben können wir neben dem, was wir machen, innerlich beten, Austausch haben mit dem Herrn sprechen. Markus 11, das haben wir in unserer Serie lustigerweise über dieses Thema gar nicht wirklich erwähnt, obwohl das eigentlich so die klassische Schriftstelle ist, das klassische Beispiel für das Gebet des Glaubens. Ja? Und wir lesen das kurz und dann reden wir darüber, was das bedeutet. Markus 11, 22, hier lehrt Jesus seine Jünger. Über dieses Thema habe ich auch schon mal gesprochen. Und das, was er hier sagt, ist irgendwo eingebettet in einer anderen Geschichte. Der Punkt ist der, am Tag vorher gehen sie, ich weiß nicht genau, von Jerusalem raus oder nach Jerusalem rein. Und dort ist ein Feigenbaum. Jesus sucht am Feigenbaum Früchte und findet keine. Dann gibt es eine Formulierung, wo er sagt, da begann er und sprach. Ja, im Originaltext, da begann er zu lehren und sprach. Er sah diesen Feigenbaum, er sah diese Situation, wo er hingegangen ist, keine Frucht gefunden hat. Und er hat diese Situation, diese Möglichkeit ergriffen, um die Jünger zu lehren. Jesus war der beste Lehrer ever. Ja? Und er sprach zu diesem Feigenbaum und sagt, niemand soll mehr von dir essen in Ewigkeit. So, in dem Moment ist nichts passiert, ich sage nur. Das vergessen wir manchmal. Weißt du, wir sind manchmal ein bisschen enttäuscht, wenn wir irgendwie beten, wenn wir für jemanden beten, wenn wir jemand die Hände auflegen, wie auch immer. Und wir tun das und wir machen das und wir sagen, hey, die Bibel zeigt uns das, also tun wir das, also machen wir das. Wir machen Sachen, wie du weißt. Und augenscheinlich im ersten Moment sehen wir nicht wirklich das, was passiert. Es ist kein Blitz vom Himmel, es ist kein großes Geräusch. Die Person sagt jetzt nicht, dass sie irgendwas spürt, wie auch immer. Ist wurscht, ist nicht wichtig. Hier sehen wir dieses Beispiel, also das ist hier nicht auf das Slide. Aber in der Geschichte ist es so, Jesus spricht zum Feigenbaum, im ersten Moment passiert nichts. Sie gehen weiter, am nächsten Tag kommen sie wieder dort vorbei. Petrus sagt, schau, der Baum, den du verflucht hast, ist verdorrt von der Wurzel an. Es ist was geschehen. Im ersten Moment hat man es nicht gesehen. Aber es ist was geschehen in dem Moment, wo das Wort Gottes gesprochen wurde. Und Jesus nimmt das und dann wieder. Jesus beginnt zu lehren und sagt, der ganze Feigenbaum, wenn du es missen möchtest, ist einfach nur ein Anschauungsbeispiel. Einfach nur eine Illustration für diesen einen Punkt des Gebets des Glaubens, dieses Sprechen des Wortes Gottes, den Jesus hier machen möchte. Und hier kommt's. Vers 22. Und Jesus antwortete oder eben begann zu lehren und spricht zu ihnen, habt Glauben an Gott. Eigentlich im ursprünglichen Text, habt Glauben Gottes, habt den Glauben so, wie Gott ihn hat. Wenn du keinen Glauben hast, nimm den Glauben Gottes. Wenn du fühlst, du hättest keinen Glauben, nimm den Glauben Gottes, empfang einfach, hab Glauben so wie er, vertrauen einfach auf ihn. Vers 23, wahrlich, ich sage euch, ich sage es immer wieder, wahrlich, ich sage euch, seine Formulierung, was soll das heißen? Liebe Leute, das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Wäre Jesus in unserem heutigen Land, mit unserer heutigen Sprache, würde er sagen, liebe Leute, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, wenn er sagt, wahrlich, ich sage euch. Wer zu diesem Berg sagen wird, sag mal sagen. Hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Aber der Punkt des Ganzen ist, erinnere dich an die Illustration. Erinnere dich an das Anschauungsbeispiel. Was war die Illustration? Was war das Anschauungsbeispiel? Jesus sagt was zum Feigenbaum, oder? Das war die Illustration. Und sein Punkt, Entschuldigung, den wir manchmal hier verpassen können, ist folgender: Wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt. Dem wird es werden. Jesus hat nicht gesagt, wer in seinem Herzen an diesem Berg in seine Richtung beten wird. Jesus hat nicht gesagt, wer über diesen Berg denkt. Jesus hat nicht gesagt, wer sich einen Bagger nimmt und den Berg wegbaggert. Jesus hat gesagt, wer zu diesem Berg sagt. Er illustriert hier die Kraft der Worte, die mit Gottes, weißt du, mit Gottes Wort in eine Richtung gehen, die dasselbe sagen wie Gott. Wer zu diesem Berg sagen, warum Berg? Warum sind diese Verse in der Bibel? Denk mal drüber nach, warum ist das hier? Damit wir Berge aus dem Weg schaffen können, damit wir die Landschaft Österreichs verändern können. Weißt du, wir sind in Wien und die Berge sind so weit weg und wenn es ein bisschen wolkig ist, sehe ich die gar nicht. Ja, ich hätte jetzt gern einen Berg bei mir vor der Tür. Und dann kann ich rausgehen, dann kann ich raufgehen, dann habe ich eine bessere Aussicht, wäre doch cool. Dafür ist der Vers nicht da, oder? Das ist einfach. Ich glaube, das denkt überhaupt niemand. Aber denken wir dann mal drüber nach, warum ist der Vers da? Warum sagt Jesus Berg? Weil, wenn du die Erde betrachtest, auf der wir sind, und es geht um unser natürliches Leben, das ist der Punkt, den er machen möchte. Es geht um unser Leben hier auf Erden. Wenn du auf Erden schaust, das größte Objekt, das du finden kannst, das dir im Weg sein könnte, ist ein Berg. Es gibt auf der Welt nichts Größeres als ein Berg. Wir haben als Menschen nie noch was Größeres und werden nie was Größeres bauen als einen Berg. Geht nicht. Berg ist das größte Objekt, das größte Hindernis, das möglich ist auf dieser Welt, sozusagen, was dich von etwas fernhalten kann. Wer zu diesem Berg sagen wird, deswegen Berg. Manchmal haben wir einen Berg von Problemen, manchmal haben wir einen Berg von Sorgen, manchmal haben wir einen Berg von Schulden, heißt auch Schuldenberg, nicht umsonst. Wir haben manchmal Berge in unserem Leben, weißt du, und auch da kann ich das anwenden. Aber eigentlich geht es darum, auch wenn das Problem noch so groß ist, wie es sein möchte, auch wenn die Schwierigkeit so groß ist, wie sie möglicherweise sein kann, was mache ich? Ich spreche. Und in meinen Worten ist die Kraft. Gott schuf die ganze Welt durch seine Worte. Und Jesus sagt nicht nur, Gott sagt nicht nur, in anderen Worten, er trägt uns nicht nur was auf, er sagt uns nicht nur, tu dies, tu das, er zeigt es uns vor. Er lebt es uns vor. Wenn ich meinen Kindern dauernd sage, tu dies, lasse das, aber ich mache das nicht vor, dann passt das nicht zusammen, oder? Und das, was ich vormache, ist so eine wichtige Sache. Und das und prägt meine Kinder noch so mehr als meine Worte. Gott ist unser Vater und er ist ein guter Vater. Und er macht uns die richtigen Dinge vor. Hier, Jesus macht uns die richtigen Dinge vor. Er spricht zum Feigenbaum, er erklärt uns das. Aber hier sehen wir ein klassisches Beispiel für dieses Gebet des Glaubens, wo Jesus, ich sollte das vielleicht vorlesen oder aufschlagen, wo Jesus zum Feigenbaum was sagt. Ich werde das kurz aufschlagen, Markus 11, ja, damit ich dir das vorlesen kann. Also damit wir nochmal kurz gemeinsam sehen, wie dieses Gebet des Glaubens ausschaut. Nämlich gar nicht so wichtig, richtig wie ein Gebet, wie wir uns ein Gebet vorstellen. Vers 12 von Markus 11, ja. Als sie am folgenden Tag von Bethanien weggegangen waren, hungerte ihn. Und er sah von Weitem einen Feigenbaum, Jesus, der Blätter hatte, und er ging hin, ob er wohl etwas an ihm fände. Ja, fände, schöner Konjunktiv. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Der Feigenbaum konnte nichts dafür, der Feigenbaum wurde nicht bestraft. Nochmal, das ist alles nicht der Punkt. Der Punkt ist nur, Jesus illustriert hier, wir sprechen im Glauben, funktioniert, ja. Und er begann, hier wieder, er begann zu lehren, ja, und sprach zu ihm, zum Feigenbaum, nie mehr in Ewigkeit soll jemand Frucht von dir essen. Und dann, ganz, ganz wichtig, ich habe so oft nicht bemerkt, dass das da steht, und seine Jünger hörten es. Jesus hat nicht innerlich gedacht. Ich meine, er hat das in Worte gefasst, was er innerlich gedacht hat. Jesus hat nicht genuschelt. Jesus hat gesprochen zum Feigenbaum und seine Jünger hörten es. Es war laut genug, dass die Jünger, die um ihn waren, es hörten. Er hat wirklich gesprochen in Richtung des Feigenbaums. Und das war das Gebet des Glaubens. Jesus ist nicht auf die Knie gegangen. Jesus hat nicht einmal Gott erwähnt. Jesus hat nicht einmal gesagt, Vater, wir beten jetzt zu dir. Gebet des Glaubens heißt einfach sprechen, heißt einfach bekennen, heißt wissen, ja, heißt wissen, was Gott mir verspricht, heißt wissen, was die Bibel sagt und heißt das in Worte fassen. und heißt das Hineinsprechen in diese Situation. Ja? Jesus als Schöpfer von Himmel und Erde hat Macht über die ganze Kreatur. Wir als Christen haben Dinge, die der Herr uns zeigt im Neuen Testament, die Jesus erkauft hat. Weißt du, alles, was wir heute empfangen können vom Vater, alles, was uns versprochen ist, alle Dinge, die Jesus uns erkauft hat. Es gibt Dinge in der Bibel, die werden uns einfach versprochen. Die werden uns einfach gezeigt, die sind Teil dessen, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und wenn es mir versprochen ist und wenn es Jesus erkauft hat, dann hat Gott in Bezug auf das schon alles getan, was er tun wird. Das klingt jetzt wie eine Nebenbemerkung, ich war mitten in einem Satz und mitten in etwas anderes, aber ich sage jetzt ganz, ganz was Wichtiges, wo wir so oft irgendwie hängen bleiben als Christen. Gewisse Dinge, wenn ich da zum Herrn komme, wenn ich das brauche, dann ist es eigentlich so, dass Gott schon alles getan hat, was er dazu tun wird. Gott hat seinen Sohn leiden lassen, schlagen lassen, verprügen lassen, verspotten lassen, auspeitschen lassen, die ganze Sünde und die ganze Krankheit der Welt auf ihn geladen und hat ihn am Kreuz sterben lassen. Das hat Gott für uns getan. Gott wird das nicht nochmal tun. Weißt du, was ich meine? Das hat er schon getan. Das heißt, wenn ich irgendwas brauche, was mit diesem Opfer Jesu zusammenhängt, dann hat Gott schon alles getan, was er tun wird. Wenn es jetzt meine Errettung angeht, wenn es meine Gerechtigkeit angeht, wenn es Heilung angeht oder wenn es Versorgung angeht, für mich als Person hat er schon alles getan, was er tun wird. Und ich möchte das betonen, weil wir kommen manchmal zu Gott und sagen, Herr, bitte heile mich. Ich brauche Heilung, tu was. Und wir warten darauf, dass er was tut. Aber er hat schon getan. Er hat uns durch Jesu Wunden sind wir geheilt. Es gibt Leute, die sehen das nicht so. Ist auch okay. Aber ich sage immer, was sagt die Schrift? Was sagt die Schrift? In Matthäus 8 wird Jesaja zitiert. Matthäus sieht es so. Jesus ist dort und der treibt böse Geister aus und er heilt alle, die dort sind. In Matthäus 8, lies es nach. Und dann sagt Matthäus, der Schreiber des Matthäus-Evangeliums, dies geschah, damit erfüllt wird, und zitiert Jesaja, für wahr, er trug unsere Krankheiten, unsere Schwachheiten nahm er auf sich. Oder vielleicht umgekehrt, er trug unsere Schwachheiten, unsere Krankheiten nahm er auf sich. Matthäus zitiert in diesem Kontext, wo alle geheilt werden von ihrem Leiden, zitiert er Jesaja. Und weißt du, ich habe immer gedacht und ich habe das sogar gelehrt, ja, ich bin da vor kurzem aufgenommen, mit meiner lieben Frau darüber gesprochen. Ich habe das sogar gelehrt auf der Bibelschule, weil ich es irgendwie so mitbekommen habe, keine Ahnung. Und ich habe gesagt, weißt du, als Jesus auf der Welt war, da siehst du immer wieder, dass alle, die kamen, geheilt wurden. Ja, stimmt auch so, ist auch so. Er war einmal in seiner Heimatstadt und die Bibel sagt, macht einen Punkt und sagt, darüber hinaus betont das irgendwie, dass es außergewöhnlich, ungewöhnlich war. Dort konnte er nicht viel tun, wegen des Unglaubens der Menschen. Aber normalerweise, wenn du Jesus betrachtest, er ging dorthin und er heilte alle. Und Teil des Punktes ist auch, dass er nicht sagt, okay, du warst brav genug, du wirst geheilt, du hast zu viel verbrochen, du wirst nicht geheilt. Jesus hat nie, weißt du, so irgendwie so, wer hat jetzt die Woche mit seiner Frau gestritten? Ihr stellt euch da drüben hin, weil ihr bekommt nichts. Oder? Jesus hat nie gefragt, wer von euch hat genug Glauben? Wer hat oft genug, weißt du, Mose gelesen? Wer von euch kann die 10 Gebote zitieren? Nie. Er ging einfach hin und heilte. Und du findest nicht, wenn, bitte, dann schreib mir. Aber du findest nicht im Neuen Testament, wo irgendjemand zu Jesus kam und sagt, bitte Herr, ich brauche Heilung. Und Jesus sagt, nein, interessiert mich nicht, für dich nicht. Nie. Jesus hat nie jemand abgewiesen. Es gab Leute, die es nicht empfangen haben, einfach aus Unglauben. Und das waren Leute, die ihn einfach nicht als Gott gesehen haben. Das war ihr Problem. Weißt du, das war in seiner Heimatstadt und die haben gesagt, der ist doch der Sohn vom Zimmermann. Der ist doch ein Zimmermann. Und sie haben ihn nicht respektiert als Gott. Sie haben ihm nicht geglaubt als Herrn. Wenn du Jesus als Gott glaubst, dann ist Heilung für dich und dann wird er dich nie wegschicken. Weißt du, dann wird er dich nie ablehnen. Aber mein Punkt ist der, da geschieht das. Er heilt. Ich habe früher mal gesagt, das war nur Jesus möglich. Ich habe dann Apostelgeschichte nochmal gelesen und habe gesehen, dass Petrus, gebraucht vom Herrn, gebraucht vom Heiligen Geist, die haben Leute zu ihm gebracht und da steht, und alle wurden geheilt. Ah, das war mir eine, weißt du, das war mir eine Offenbarung, wusste ich gar nicht. Und es ist ermutigend, weil anscheinend ist es auch möglich, dass Menschen wie du und ich vom Herrn gebraucht werden und alle werden geheilt. Vielleicht sehen wir das mal in unserer Lebenszeit, warum nicht, why not? Aber es ist einfach für mich ermutigend und begeisternd. Weißt du, manchmal schließen wir uns selbst aus von Dingen in unserem Denken. Manchmal erwarten wir gar nicht die großen Dinge Gottes, die er eigentlich tun möchte. Aber zurück zu meinem Punkt. Was diese Dinge angeht, er hat alles schon getan, was es braucht. Heilung, Versorgung, Errettung, Erlösung ist wie ein Geschenk, was fertig ist, verpackt ist, hat deinen Namen drauf. Wir brauchen es nur empfangen. Und es gibt Leute, die sagen, das soll man nicht predigen, weil dann bringt man eine Last, dann bringt man einen Druck auf Leute. Ich weiß es nicht. Ich sehe das nicht so. Ich sehe, wenn ich das verkündige, wenn ich weiß, es ist eigentlich schon bereit. Ja, es gibt verschiedene Gründe, warum wir das manchmal nicht empfangen. Aber es geht gar nicht darum, dass wir jetzt für mich persönlich, wo mache ich was falsch, wo liege ich falsch, wo, weißt du, manchmal, wie gesagt, wir schließen uns einfach manchmal aus, weil wir große Dinge nicht erwarten. Wir schließen uns vielleicht manchmal deswegen aus, weil wir glauben, wir müssen erstmal eine Liste von Dingen erfüllen, damit Gott uns segnen kann, damit er unser Gebet erhören kann. Aber weißt du, ehrlich gesagt, wenn wir glauben, dass wir irgendwie gut genug sein können, brav genug sein können, genug Gutes zu tun, um den Segen Gottes zu verdienen, dann sind wir einfach unwissend. Das geht gar nicht. Du und ich, kein Mensch auf der Welt kann gut genug, kann genug Gutes tun, um den Segen Gottes zu verdienen. Wir können gute Dinge tun, ja? Wir können uns verändern im Positiven, wir können an uns selbst arbeiten, wir können richtige Entscheidungen treffen und dann kommen oft gute Dinge in unser Leben, aber das ist jetzt nicht per se der Segen Gottes erkauft durch das Opfer Jesu. Denn der Segen Gottes erkauft durch das Opfer Jesu kommt nur durch Glauben an ihn, nur durch seine Gnade, durch die Gnade vermittels des Glaubens. So kommt Gottes Segen in unser Leben. Positive Dinge kommen in unser Leben, ja, wenn wir uns positiv verändern. Aber weißt du, irgendwann liest du die Bibel und irgendwann merkst du, Moment, da passt was nicht zusammen, da hapert es, da hinkt es ein bisschen. Leute geben Zeugnisse und sagen, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, ich habe mich so verändert und dann hat Gott in meinem Leben gewirkt. Und geben fast den Eindruck, sie haben sich das irgendwie erarbeitet, sie haben gut genug gelebt, um was zu verdienen. Aber ich sage immer, dann verstehen wir nicht, was es bedeutet. Wie komme ich an den Segen Gottes? Dadurch, dass ich ohne Sünde lebe. Und das kann keiner von uns. Der Einzige, der uns den Segen Gottes erkauft konnte, ist Jesus. Er hat ohne Sünde gelebt. Er hat die Strafe Gottes auf sich genommen. Er hat den Fluch und den Zorn Gottes auf sich genommen. Alle Sünde, alle Krankheit, er hat es ans Kreuz getragen. Er ist für uns gestorben, ist für uns auferstanden. Und nur durch Glaube an ihn kommen wir in den neuen Bund. Nur durch Einheit mit ihm kommen wir in den neuen Bund. Nur durch dieses Vertrauen auf die Gnade Gottes, die sie sich fallen lassen, in die Arme, in die Liebe Gottes, erfahren wir eigentlich das, was Gott uns erkauft hat. Was er, Jesus, uns erkauft hat durch sein Opfer am Kreuz. Das Gebet des Glaubens passt in diese, und deswegen betone ich das alles, das Gebet des Glaubens passt in diese Kategorie, ist uns was verheißen, ist uns was versprochen. Weißt du, wenn ich weiß nicht, ich ringe jetzt etwas nach einem Beispiel, wenn ich irgendwie einen besseren Job möchte, ja, ein gemütlicheres Arbeitsumfeld, einen netteren Chef, was weiß ich, dann glaube ich nicht, dass ich da das Gebet des Glaubens anwenden kann. Weißt du, was ich meine? Weil gewisse Sachen sind wir im Wort Gottes verheißen, versprochen, andere nicht. Und ob mein Chef jetzt nett ist oder die Chefin, liegt zum Großteil am Chef oder an der Chefin. Na gut, vielleicht auch an mir. Aber weißt du, was ich meine? Und Gott kann jetzt nicht meinen Chef oder meine Chefin zwingen, anders zu sein. Weil Gott zwingt niemanden zu gar nichts. Und deswegen muss ich wissen, wo kann ich das anwenden oder nicht. Leute haben versucht, das in törichten Dingen anzuwenden. Die haben jemanden gesehen, der ihnen gefällt. Ja? Hoffentlich unverheiratete Leute. Fangen wir mal damit an, preis dem Herrn. Wenn du verheiratet bist, bist du mit der richtigen Person verheiratet. Okay? End of story. Lassen wir es mal da. Aber Leute haben jemanden gesehen, unverheirateterweise, haben gesagt, oh, diese Person gefällt mir. Und haben versucht, im Glauben zu bekennen, das wird mein Ehemann, das wird meine Ehefrau. Weißt du? Das ist töricht. So funktioniert das nicht. Ja? Gott hat dir nicht Person X als Ehepartner versprochen. So funktioniert das nicht. Ja? Da können wir das nicht anwenden, nur um irgendein Beispiel zu finden, was mir gerade eingefallen ist. Aber für die Verheißungen Gottes, die Ja und Amen sind in Christus Jesus, da sehr wohl das Gebet des Glaubens. Und es wird insbesondere, ich hoffe, ich habe es auf der Outline, genau, machen wir das noch fertig und ich hoffe, ich habe den nächsten Vers auch auf der Outline und dann schauen wir, ob es das für heute ist oder ob wir noch was anreißen. Markus 11, wir waren bis Vers 23, Vers 24, darum sage ich euch, Jesus fährt hier fort, Jesus hat noch mehr zu sagen. Alles, sag mal alles, alles, worum ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen werdet? Nein, dass ihr es empfangen habt. Dass ihr es empfangen habt. Ich habe gerade vorhin gesagt, in diesen Dingen hat Gott schon alles gemacht, was er tun wird. Glaubt, dass ihr es empfangen habt, sagt Jesus. Umso mehr für uns heute. Glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und weißt du, mit diesem Vers
habe ich gekämpft in meinem Leben. Und ich habe mir gedacht, wie komme ich dorthin? Das scheint mir so weit weg. Wie kann ich so ein Leben haben, wo ich wirklich glaube, wo ich wirklich überzeugt bin, dass ich es schon empfangen habe, obwohl ich es nicht sehe? Und es schien mir weit weg und es schien mir eine hohe Anforderung, dir vielleicht auch. Vielleicht denkst du dir heute, wie soll das je sein, dass ich so eine, weißt du, innere Kraft, so einen inneren Glauben aufbringe irgendwie, hervorbringe irgendwie, wo ich schon überzeugt bin, dass ich es schon habe, obwohl ich es nicht sehe. Aber so funktioniert das nicht. Es funktioniert nämlich Kraft, es funktioniert nämlich Anstrengung, es funktioniert dadurch, dass ich Gott kennenlerne. Weil wenn ich ihn kennenlerne und wenn ich seinen Willen, dann lerne ich seinen Willen kennen. Wenn ich Jesus kennenlerne, lerne ich seinen Willen für mich kennen. Und wenn wir Menschen über den Willen Gottes reden, dann denken wir darüber nach, wo wir sagen, keine Ahnung, ja, Gott möchte, dass ich dies für ihn tue. Gott möchte, dass ich das für ihn tue. Gott hat diesen Dienst für mich. Kann alles sein. Hängt alles mit dem Willen Gottes zusammen. Aber eigentlich, wenn es um den Willen Gottes geht in der Bibel, geht es darum, was hat er mir versprochen? Was hat er für mich? Und wie lerne ich seinen Willen kennen, indem ich ihn kennenlerne? Und je mehr ich ihn kennenlerne, je mehr ich Jesus kennenlerne und seine Liebe und seine Güte, umso mehr lerne ich kennen, was er für mich hat und was sein Wille für mich ist und wie sehr er mich liebt. Und umso leichter fällt es mir, umso natürlicher kommt es, dass ich sage, ja, ich habe das schon empfangen. Ich sehe das, dass es für mich vorbereitet hat. Ich weiß, da gibt es ein Packer mit meinem Namen drauf. Ich weiß, diese Dinge, die Verheißungen Gottes sind Ja und Amen in Christus Jesus. Er sagt immer Ja. Lies die Evangelium durch. Er sagt immer Ja. Er sagt niemals Nein. Und ich weiß, auch für mich ist in ihm, sagt das Wort, ist uns ein Ja geschehen. Das ist eine coole Formulierung irgendwie, aber in ihm, in Jesus, ist uns ein Ja geschehen. Wenn wir in Jesus sind, sagt er Ja. Dann sagt er Ja zu den Dingen, die er vorbereitet hat, die er erkauft hat. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Wie werden wir glauben, dass wir es schon empfangen haben? Indem wir verstehen, was Jesus für uns getan hat. Indem unser Fokus auf ihn ist. So viele Jahre in meinem Christenleben, ich sage es, es war mein Fokus auf mich. Habe ich genug Glauben? Tue ich genug? Spreche ich genug? Weiß ich genug? Mache ich die richtigen Dinge? Ist mein Glaube groß genug? Habe ich diesen Glauben? Weißt du, dass ich mehr als empfangen habe? Wie auch immer. Aber je mehr ich ihn kennenlerne, umso mehr merke ich, mein Fokus muss auf Jesus sein. Und dass es er für mich getan hat. Und je mehr ich ihn kennenlerne, in seiner wunderbaren Liebe und sein wunderbares Werk betrachte, umso leichter fällt es mir. Weißt du, diesen Glauben, wenn du so möchtest, der kommt dann von natürlich. Er entsteht in unserem Herzen. Glaube, vergiss nie, ist eine Frucht des Geistes. Der Apfelbaum bringt Äpfel hervor. Und der strengt sich nicht mordsmäßig an. Und der muss entfangen, dass die Äpfel da. Ja, irgendwie innerlich so, boah. Das muss sich da irgendwie weit reinsteigern, so. Reinsteigern, dass da ja Äpfel rauskommen. Nein, man muss ihn nicht reinsteigern. Für den Apfelbaum, es kommt natürlich, sind Früchte. Glaube ist Frucht des Geistes. Glaube ist Frucht dessen, Jesus zu erkennen und das, was er für uns getan hat. Vers 25 und 26 wollen wir nicht vergessen. Ich betone es immer wieder, denn was stört Gott? Was mag Gott nicht? Viele Prediger kannst du fragen, was mag Gott nicht? Und die nennen dir irgendwelche Personengruppen, ja, die sie persönlich nicht mögen. Wie auch immer. Was mag Gott nicht? 25 bis 26. Und wenn ihr steht und betet, so vergebt. Und wenn ihr etwas gegen jemand habt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, weißt du, wenn jemand was gegen dich hat, kannst du vielleicht was dafür, vielleicht nicht, aber du kannst nichts machen. Wenn du was gegen jemand hast, kannst du was machen. Dann kannst du ihm vergeben. Wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt. Ich weiß. Viele Leute hören das nicht gern. Ja, ich weiß. Und sagen wir es, wie es ist. Weißt du, ich stehe hier und ich rede über Gnade und ich stehe hier und ich rede, alles ist vorbereitet und es gibt ein Packerl mit deinem Namen und alles ist super cool und easy und leicht. Aber in Wahrheit, uns als Menschen, fällt das manchmal gar nicht so leicht. Denn wir müssen unseren Stolz aufgeben. Wir müssen das aufgeben, dass ich sage, ich im Sinne von Gott zu empfangen, leiste was, erarbeite was, mache was. Ich muss aufgeben meinen Stolz. Den muss ich mir niederlegen, das ist nicht so leicht. Und gerade solche Themen, Leuten zu vergeben, das ist nicht so leicht, das wollen wir manchmal nicht hören. Das sagen wir, na, ich tue lieber, ich mache lieber, ich leiste lieber. Damit euer Vater, der in den Himmel ist, auch eure Übertretungen vergebe. In anderen Worten, wir brauchen diese Vergebung der Sünden, um es kurz zu fassen, um was von Gott zu empfangen. Und wenn ich festhalte an Dinge, wenn ich festhalte an Verletzungen, wenn ich festhalte an, an, an wenn ich etwas gegen jemand habe, ja, wie die Bibel sagt. Sie drückt sie ganz einfach aus. Wenn ich etwas gegen jemand habe, so muss ich das loslassen. Denn Gott könnte viel gegen mich haben. Weißt du? Irgendwann musst du, lieber Freund zu Hause, diese Offenbarung haben im Leben. Was habe ich verdient? Wirklich, von Gottes Perspektive. Rein gar nichts. In die Hölle zu gehen, habe ich verdient. Ich sage das krass, ich weiß, aber es ist so. Irgendwann muss man diese Offenbarung haben und sagen, Herr, danke, alles ist von dir. Alles ist von dir und durch dich und zu dir. Und das ist etwas, was hier in diesem Gebet des Glaubens drin ist, was er noch als wichtig uns betont, dass wir nicht Dinge gegen Leute haben oder wenn wir Dinge gegen Leute haben, denn wir sind im normalen Leben und wir sind normale Menschen und manchmal werden wir Dinge gegen jemand haben, ist so. Gott versteht das auch, aber er sagt einfach, lass los, ja, vergebe. Es ist nicht deine Sache, es ist nicht dein, weißt du, steigere dich nicht rein, lass es einfach los, weil es belastet eigentlich eh nur dich. So, ich habe das Nächste, was ich jetzt noch sagen wollte, nicht drauf, deswegen lese ich es vor. Jakobus 5, du kennst das vielleicht. Jakobus 5, Gebet des Glaubens, wir schließen das ab und dann ist genug für heute, glaube ich einfach, habe ich am Herzen. Jakobus 5, beginnt Vers 13, leidet jemand unter euch? Ein paar von euch denken sich, ja, Pastor Steve, weil du so lange predigst, leiden wir jetzt. Ich möchte euer Leiden verkürzen, ich werde schnell reden, ja, wir schließen jetzt ab. Jakobus 5, nein, so schlimm ist es nicht, war nur ein Spaß. Leidet jemand unter euch? Er bete. Ist jemand guten Mutes? Er singe Psalmen, Loblieder. Beides in unserer Liste, oder? Beides Austausch mit dem Herrn, beides Gemeinschaft mit ihm, soll heißen, ob ich leide oder ob es mir super geht, ob es mir schlecht geht, ob es mir gut geht. Ich bin mit dem Herrn in Verbindung. Ich habe Kommunikation mit ihm. Er ist Teil meines Lebens, er ist Teil meines Alltages, egal wie es mir geht. Vers 14, ist jemand krank unter euch? Er schreibt hier an die Gemeinde. Es gibt in der Gemeinde manchmal Leute, die krank sind, weil sie angefochten sind. Jesus vergleicht jemand, der krank ist, mit einem Tier, das in eine Grube fällt. Ja, das irgendwo unabsichtlich reingefallen ist. Das heißt, wir analysieren nicht das Leben von Menschen. Wir denken nicht darüber nach, warum ist der krank geworden? Warum ist die krank geworden? Was hat der oder die falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht, damit ich krank geworden bin? Nein, ein Tier fällt manchmal irgendwo rein. Ist einfach so. Da war halt einfach eine Grube und das Tier ist reingefallen. Der Punkt ist nicht, wie kam das Tier hier rein? Das Punkt ist, wie kommt das Tier heraus? Ja, das ist der Punkt von Jesus. Okay. Wo war ich? Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Das machen wir auch hier in dieser Gemeinde. Und interessanterweise lerne ich mehr und mehr im Wort Gottes dieser Zusammenhang von Gebet für Heilung und das Füreinander beten. Ich sage nicht, dass es falsch ist, für sich selbst zu beten, wenn man krank ist. Aber ich sage, die Bibel zeigt uns irgendwie eine Kraft darin, dass wir füreinander beten. Ja, und es betont, und es zeigt uns das immer wieder, ja, im Wort, in der Schrift. Ich lese weiter. Vers 15. Und das Gebet des Glaubens, hier wird es erwähnt. Ich zeige hier hin, obwohl es hier nicht ist, weil ich so gewohnt bin. Das Gebet des Glaubens, hier wird es buchstäblich erwähnt, worum es geht. Was ist Gebet des Glaubens nochmal? Zur Erinnerung. Ist es zu sagen, Herr, tu dies, tu das für uns? Nein, Gebet des Glaubens ist bekennen. In Bezug auf Dinge, die er schon für uns getan hat. Dieser Abschnitt in Jakobus 5 zeigt uns wieder, nochmals, ganz klar, betont, nimmt vielleicht unseren Zweifel weg, dass Jesus Heilung für uns vorbereitet hat, dass es erkauft ist, dass es bereit ist, dass es eine Verheißung ist, dass es Ja und Amen ist, weil es ist im Kontext, oder ist jemand krank? Und in diesem Kontext wird gesagt, hol dir die Ältesten der Gemeinde und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, das Sprechen, ja, von Gottes Wort, von seiner Verheißung, von Ja und Amen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ich weiß, wir haben vielleicht verschiedene Erfahrungen in diesem Bereich, ja, in Bezug auf Gebet für Heilung. Aber ich sage dir eines, für mich, wozu ich mich entschieden habe, weil dann kannst du dich entscheiden. Und dann kannst du sagen, naja, ich schaue zurück und ich sage, da habe ich das und das probiert, das hat nicht recht funktioniert. Hier habe ich probiert, das hat nicht recht funktioniert. Vielleicht haben wir dafür jemand gebetet, das hat nicht den Ausgang gehabt, den wir uns erwünscht haben, den wir erhofft haben, für den wir gebetet haben. Und dann könnte ich sagen, okay, ich nehme Schritte zurück. Ja? Theoretisch. Ich könnte sagen, ich lasse das lieber bleiben. Ich könnte sagen, ich weiß nicht, vielleicht mache ich, vielleicht ist das nicht für mich, vielleicht mache ich das falsch, wie auch immer, was ich machen könnte. Aber weißt du, wozu ich mich entschieden habe? Ich habe mich entschieden, vorwärts zu gehen. Ich habe mich entschieden, zu sehen, was sagt das Wort. Ich habe mich entschieden, weiter das Wort zu verkündigen. Denn der Grund, warum irgendeine Person Heilung nicht empfangen hat, den weiß ich vielleicht nicht. Der geht mich auch vielleicht nichts an, den werde ich vielleicht nie wissen. Aber was das Wort Gottes sagt, das weiß ich. Und ich habe mich entschieden, vorwärts zu gehen. Ich habe mich entschieden, weiter zu verkündigen. Ich habe mich entschieden, weiter zu beten für Leute. Amen. Ich habe mich entschieden, mit dem zu gehen, was der Herr sagt. Denn sein Wort hat ewig Bestand. Der Text ist derselbe seit 2000 Jahren. Und wenn die Welt in 2000 Jahren noch steht und hier Leute rumrennen, wird er auch in 2000 Jahren Bestand haben. Wobei es eigentlich wurscht ist, ob die Welt steht und Leute hier rumrennen oder nicht. Er wird in 2000 Jahren noch Bestand haben. Weißt du, das Wort Gottes ist ewig. Das wird in Ewigkeit so sein. Was hier steht, ist so. Und wenn ich dem Glauben schenke, und weißt du, unser Glaube wird geprüft, das ist so. Und es geht oft nicht beim ersten Mal, es geht oft nicht beim zweiten Mal, es geht oft hier und da aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht, vielleicht nicht, aber der Punkt ist, bleibe dran. Amen? Bleibe dran und vertraue, wenn du das Glas klar siehst. Und es ist schon okay zu hinterfragen, es ist schon okay zu sagen, sagt die Bibel das wirklich? Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig gelesen? Wo lese ich das? Wo finde ich das? Auf welchem Fundament steht mein Glaube? Ist das wirklich für mich? Aber dann möchte ich dich ermutigen, mach das. Denk nicht nur drüber nach, sitz nicht nur im Eck und denk, warum war das nicht, warum ist das nicht. Red nicht mit nur irgendwelchen Leuten und frag ihre Meinung. Schau ins Wort Gottes rein. Was sagt die Schrift? Sei auch bereit, mit offenen Augen reinzuschauen und vielleicht zu hinterfragen, was du immer gehört hast, was dir gelehrt worden ist, was mir gelehrt worden ist. Es ist okay. Das ist okay. Aber schau, was sagt die Bibel? Was haben die Leute gemacht in der Apostelgeschichte? Was wird uns gelehrt in den Episteln? Was sagt die Bibel zu diesem Thema? Dazu wollen wir zurückkehren. Wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. In anderen Worten, Sünden als Christen sind nicht ein Problem, das uns von Heilung weghält. Vers 16, interessant, bekennt nun einander die Sünden und, hier kommt es wieder, ich habe es erwähnt, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Hier wieder beten füreinander. Nochmal, ich sage nicht, dass es falsch für dich selbst zu beten, aber ich sage, es ist viel Kraft darin, füreinander zu beten. Wenn du zu Hause sitzt und du weißt jemand in der Gemeinde, der Heilung braucht, bet für diese Person. Amen. Betet füreinander. Es ist nie verschwendet, es ist nie vergeudet, es ist nie falsch. Bet füreinander. Sei wie Jesus, zu dem jeder, wo er gekommen ist, er gesagt hat, ja, ich heile dich. Seien wir so. Jeder, der uns einfällt, der Heilung braucht, bete für diese Person. Bete. Und lass dich vom Herrn leiten, wie du beten sollst, wie wir beten sollen. Aber hier steht einfach, betet füreinander. Also bet für die Person. Weißt du, statt rumzusitzen und sagen, was ist, tut sich jetzt was, wird was, bete. Ja, bete. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und gerecht bist du gemacht vom Herrn. Wenn du ein Christ bist und an Jesus glaubst als deiner Retter, bist du gerecht gemacht. Und deswegen hat dein Gebet viel Wirkung. Dann wird uns Elia zitiert, war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen oder Empfindungen wie wir. Er betete inständig, steht hier, dass es nicht regnen möge. Interessanterweise. Und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre und sechs Monate. Warum sage ich interessanterweise? Warum? Und das ist jetzt mein Abschluss für heute. Weil hier steht, Elia war ein Mensch wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möchte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Weil wenn du den O-Text liest, sozusagen im Alten Testament, 1. Könige 17, ich lese euch das kurz vor und dann sind wir für heute am Ende. Vers 1 von 1. Könige 17 und Elia, der Tischbieter, der ist nicht einen Tisch geboten. Ich weiß, es wird schon langsam Zeit für den Mittagstisch. Deswegen wird es erklärt, aus Tischbe in Gilead. Sagte zu Ahab, das war der damalige Regent, der damalige König zu seiner Zeit. So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Wenn es in diesen Jahren Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Dies wird uns gezeigt in Bezug auf Elia betete inständig. Du kannst das durchlesen, du kannst das durchsuchen in Bezug auf diese Geschichte. Bevor es nicht regnete, ist nie festgehalten, dass Elia, irgendwie hinkniete, den Herrn anflehte, viel Zeit verbrachte, wie auch immer. Hier wird nur gesagt, er ging zum König und sagte diese Worte. Gebet des Glaubens. Er sprach, wie es ist. Er wusste, was Gott hatte, er wusste, was Gott wollte und er sagte es einfach. Er sprach es auch. Er sprach es aus. Und mein abschließender Gedanke für heute ist, als Gott die Welt erschaffen hat, wusste er, was er wollte. Hätte er nichts gesagt, wäre die Welt nicht. Er macht es uns vor. Er sprach und es wurde. Soll heißen, wenn wir das wollen, was Gott für uns hat, wenn wir das wollen, was Jesus für uns erkauft hat, wenn wir das wollen, wofür Jesus bezahlt hat und Gott möchte, dass wir es haben, denn er hat mit seinem Wertvollsten dafür bezahlt. Es kostete ihn einen hohen Preis. Und deswegen nehmen wir alle Themen nicht leicht und deswegen wischen wir es nicht weg und deswegen hören wir nicht auf, über Heilung zu reden, denn Heilung kostete Gott seinen geliebten Sohn. Weißt du, was ich meine? Und ein Haufen Leiden. Und deswegen gehen wir von diesem Thema nicht weg. Amen? Amen. Und deswegen sagen wir und deswegen wissen wir, wenn wir es erleben wollen in unserem Leben, dann liegt es an uns, es reinzusprechen. Und sprechen, das können wir, denn so hat Gott uns geschaffen. Lass uns beten zum Abschluss. Preis dem Herrn. Lieber himmlischer Vater, danke für diesen Tag. Danke für dein Wort. Danke für deinen Heiligen Geist, der uns lehrt. Danke für dein Wirken und Fließen in dieser Gemeinde. Danke, dass wir deine Gegenwart so erleben dürfen. Und dass du uns immer neu und frisch zeigst und betonst, was du für uns hast. Danke für die Klarheit aus der Bibel. Danke für die Klarheit in unserem Leben. Herr, hilf uns auch, Geduld mit uns selbst zu haben. Dass wir Stück für Stück, Schritt für Schritt wachsen. In dem, was du uns schenkst. Dass wir wissen, wir wachsen Schritt für Schritt in dir. Dass wir auch Geduld mit uns selbst haben und dir Zeit geben, Herr, deinem Wort Zeit geben, in unserem Herzen, in unserem Leben zu wirken. Und dass wir erkennen, dass wir wissen, deswegen ist es auch wichtig, dass wir Teil der Gemeinde sind, dass wir dein Wort aufnehmen, dass dein Wort Teil unseres Alltags wird, dass dein Wort Teil unseres Alltags ist, damit wir wachsen können in dir. Danke, dass wir in dir wachsen. Danke, dass wir Frucht bringen, so wie der Apfelbaum. Und dass es nicht anstrengend, dass es nicht schwierig ist, sondern dass es natürlich kommt. Danke, dass wir mehr und mehr Frucht tragen und Frucht bringen für dich. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Gestern Abend als Abschließen, ich weiß, ich habe jetzt schon dreimal abgeschlossen, aber gestern Abend vor dem Schlafengehen hatte ich einen Vers am Herz und ich musste nachschauen, wo er ist. Und ich hatte einfach im Herzen, das soll ich heute noch kurz erwähnen. Und jetzt, wo ich gebetet habe, wurde ich daran erinnert. Und deswegen, das mache ich normalerweise nie, aber ich lese es nochmal vor. Und zwar geht es da, wenn du es aufschlagen möchtest, in 1. Petrus Kapitel 3. Im 1. Petrusbrief Kapitel 3 schreibt Petrus über die Ehe, das Thema Ehe. Keine Angst, ich werde es nicht nochmal lehren, aber nur kurz diesen einen Vers und den Kontext, in dem er ist. Petrus schreibt hier über das Thema Ehe. Und er sagt was ganz Interessantes, er redet hier über einen Haufen Dinge eigentlich, über die Frauen, was der Herr zu uns Frauen, möchte ich jetzt sagen, ich bin ja keine, aber weißt du, was ich meine, Herr? Ja. Euch Frauen sozusagen sagt. Und zitiert Sarah und so weiter. Und dann kommt es zu den Männern, Vers 7. Ihr Männer ebenso. Ja? Also ihr Männer habt auch was zu tun. Ja, der Herr möchte auch was von euch. Es geht hier um die Ehe, okay? Es geht nicht um Leiterschaft in der Gemeinde, es geht nicht um einen Chef in die Arbeit, es geht um kein anderes Thema, es geht um Ehe, okay? Ehemann, Ehefrau, darum geht's. Ihr Männer ebenso, wohnt bei ihnen, bei den Frauen oder bei deiner Frau, mit Einsicht, als bei einem schwächeren Gefäß. Was heißt Gefäß? Ja? Der Heilige Geist und mein Geist als Mensch lebt in mir, lebt in diesem Körper. Und in unserem Körper ist der Unterschied. In unserer Seele auch, ich weiß. Aber wir sind ein Gefäß, in dem der Herr wohnt. Wir sind ein Gefäß, in dem unser Geist wohnt. Ja, wir haben dieses menschliche Leben, dieser Körper. Und der ist halt verschieden. Aber interessant auch die Formulierung. Ihr Männer lebt bei euren Frauen, mit euren Frauen, wie bei einem, als wären sie. Das heißt, die Bibel sagt nicht, die Frau ist schwächer. Die Bibel sagt, wir als Männer sollen die Frauen mit Ehre so behandeln, als wären sie. Okay? Verstehst? Dem Weiblichen. Und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch miterben, der Gnade des Lebens sind. Und ihr kommt, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Ich war gerade beim Einschlafen und der Heilige Geist sagt zu mir, damit eure Gebete nicht verhindert oder gehindert werden. Gibt es etwas, und ich werde nächste Woche nochmal drüber reden, aber gibt es etwas als Christ, was unsere Gebete hindern kann? Was sagt es hier? Ehrt sie als Miterben der Gnade des Lebens. Gemeinsam, als Mann und Frau, weißt du, erben wir die Gnade des Lebens. Soll heißen, wenn ich meine Frau verachte in meinem Herzen, verhindere ich meine Gebete, dass sie funktionieren. Das funktioniert so nicht. Wir sind gemeinsam mit Erben, wir erben gemeinsam. Wenn du mit Leuten gemeinsam was erbst, müssen alle unterschreiben, sonst wird nichts. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es ist wirklich so. Mit Erben, wir erben gemeinsam. Und das ist noch mein letzter Gedanke für heute, einfach weil ich immer Herzen habe, weil das für jemand ist, der zuhört heute. Oder das vielleicht später schaut, ich weiß nicht. Aber es ist spezifisch für jemand. Der Herr sagt zu dir, du bist gemeinsam mit Erbe. Ihr seid ein Team, ihr seid ein Zusammen. Zusammen erbt ihr das, was der Herr für euch hat. Ihr seid kein Gegeneinander, sondern Miteinander. Unsere Gebete können verhindert werden, wenn wir einander verachten. Wenn wir nicht uns nicht bewusst ist. Weißt du, wir tun manchmal so, ich bin eh mein eigener Mensch und ich brauche meinen Ehepartner nicht und ich brauche ihn nicht zur Glücklichkeit und ich brauche das nicht und ich brauche und da und bla bla bla. Es ist nicht so. Vor dem Herrn brauchen wir einander. Amen. Er ehrt uns und er sieht uns als eines. Also nimm das noch heute mit für deinen Weg. Preis dem Herrn. Wir haben euch lieb. Habe eine schöne Woche. Danke fürs Dabeisein. Danke fürs Kommen. Preis dem Herrn. Habe eine gesegnete Woche. Wir beten für euch. Wir schauen, ob wir, ja, wann wir das nächste Mal Gebet machen. Das sagen wir dann an. Keine Ahnung. Wir sehen. Habe eine gesegnete Woche, preis dem Herrn.